Ja, was mich so beeindruckt an verfolgten Christen ist, dass sie sich innerlich ihre Freiheit, ihren Frieden, ihre Beziehung zu Gott behalten, auch wenn es ihnen äußerlich schlecht geht. Und das bewegt mich sehr, auch in meinem eigenen Glaubensleben, das zu sehen. Darum soll es auch ein bisschen heute gehen. Und ich möchte aber am Anfang mit euch einen kleinen Ermutigungsbotschaft teilen aus 2. Korinther 1, Vers 9 bis 11 und gleich im Zusammenhang auch Apostelgeschichte 16. Heute wird es im Verlauf um Afghanistan geben. Und dieser Vers hat mich deswegen auch angesprochen, weil ich glaube, dass viele afghanische Christen genauso etwas im Moment sagen würden. Paulus sagt, ich fühle mich wie einer, der sein Todesurteil empfangen hat. Aber das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse. Und tatsächlich hat er mich vor dem sicheren Tod gerettet. Ich setze meine Hoffnung auf ihn. Er wird mich wieder retten und auch eure Gebete tragen dazu bei. Ich würde gern nochmal gerade beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mitten in der größten Herausforderung Hoffnung gibst. Und Vater, wenn wir jetzt diese Verse betrachten, dann möchten wir dein Wort ehren. Du hast uns das zur Stärkung gegeben wie Brot. Vater, wir wollen unsere ganze Konzentration auf dich richten und du sollst in diesem Gottesdienst verherrlicht werden. Deine Kraft und deine Barmherzigkeit, Vater. Ich bete, dass du unseren Glauben stärkst durch diesen Vormittag. Amen. Wenn Paulus das sagt, dann sagt er, diese ganze Situation, in der er sich befindet, hat dazu beigetragen, dass er sich auf Gott verlässt. Aber es hat auch damit zu tun, dass ganz viele Menschen für ihn beten. Und das hat ihm geholfen, dass er wieder Hoffnung finden konnte. Aber wenn wir dieses Umfeld sehen, in das er das schreibt in 2. Korinther 1, dann sagt er, ich war verzagt. Ich war verzagt bis hin zum Tod, dass ich fast verzweifelt habe am Leben. Und er hat eigentlich kaum noch Hoffnung gehabt, dass er überleben würde. Aber er sagte, in dieser ganz großen Schwierigkeit, das können wir in diesem Umfeld dieser Verse sehen, sagt er, da, wo das Leid groß ist, war aber auch Gottes Trost noch stärker vorhanden. Das können wir in 2. Korinther 1, Vers 5 lesen. Da steht, wo das Leid massiv da ist, ist aber auch der übernatürliche Trost Gottes noch stärker. Da ist das nicht enorm, was Gott tut. Und deswegen hat Paulus Hoffnung finden können, nicht weil er so stark und so heldenhaft ist, sondern weil Gott so heldenhaft und stark ist und ihn begleitet hat, auch mittels der Gebete seiner Geschwister. Wenn er das schreibt, dann denke ich an eine Situation, die Paulus erlebt hat. Und vielleicht hat er das in diesem Zusammenhang auch geschrieben. Und diese Geschichte steht in Apostelgeschichte 16. Gott hat ihn beauftragt, nach Griechenland zu gehen. Vielleicht kennen viele von euch die Stelle in Apostelgeschichte 15, wo er in Kleinasien mit seinem Team unterwegs war. Aber steht da, der Geist verwehrte uns und wir konnten unsere evangelistische Arbeit nicht wie gewohnt fortsetzen. Und das machte ihn sehr nachdenklich. Aber in der Nacht träumt Paulus von einem mazedonischen Mann. Mazedonien liegt in Griechenland. Und dieser Mann sagt, komm herüber und hilf uns. Und aufgrund dieses Traumes fühlte Paulus sich ganz klar berufen, nach Griechenland zu gehen, zusammen mit Silas und noch mit vielen anderen. Und als er hinübersegelt, ich denke, das ist schon auch eine mühevolle Reise damals gewesen, und die erste Stadt, in die sie kamen, die hieß Philippi. Als in Philippi ankam, müsste man doch meinen, der Herr hat die beiden berufen, also werden die Menschen sehr offen sein in Philippi. Aber das Gegenteil war der Fall, wenn ihr diese Geschichte in Apostelgeschichte 16 liest, geschieht genau das Gegenteil. Sie werden nackt ausgezogen, sehr beschämend. Sie werden ausgepeitscht in der Öffentlichkeit und dann noch in das Gefängnis hineingebracht. Wenn wir das sehen, dann wundern wir uns sehr über Gottes Führung. Wir wundern uns, dass Gott zum einen beruft, Aber dann können sie ja gar nichts mehr ausrichten. Im Gefängnis scheinen ja ihre Hände gebunden zu sein. Sie können ja gar nicht mehr ihre missionarischen Ziele verwirklichen. Und ich kann mir vorstellen, und das sind jetzt nur meine Gedanken, wenn mir das passieren würde, dann würde ich mich, bin ich zu leise oder zu laut oder mache ich irgendwas, kann ich irgendwas ändern? Okay, dann würde ich mich drei Fragen stellen, wenn mir das passieren würde. Dann würde ich mich fragen, habe ich mich verhört? Habe ich vielleicht Gottes Berufung falsch verstanden? Kann es sein, dass ich gedacht habe, Gott hätte mich nach Griechenland geführt und ich habe Gott verhört und Gott wollte mich gar nicht dahin führen? Vielleicht war das Traumgesicht anders gemeint. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, die ich mir stellen würde, habe ich irgendwas falsch gemacht? Dass Gott mich nicht mehr segnet, dass ich jetzt im Gefängnis bin? Habe ich vielleicht irgendwie jemanden nicht vergeben oder sonst irgendetwas? Oder die dritte Möglichkeit, die ich mir überlegen würde, hat Gott mich verlassen? Ist er gar nicht so lieb, wie ich dachte? Bin ich jetzt hier ganz auf mich alleine gestellt? Gibt es Gott vielleicht gar nicht? Ich glaube, ich würde viele Zweifel kriegen. Und diese Gedanken, die ich jetzt erwähnt habe, haben tatsächlich viele, viele verfolgte Christen, die in den Gefängnissen sind. Die stellen sich genau diese Frage. Habe ich was falsch gemacht? Ist Gott wirklich, steht er zu mir? Habe ich ihn verhört? Habe ich mich wirklich von ihm richtig führen lassen? Tatsächlich. Und manche wirklich, wo wir denken, das sind heldenhaften Christen, haben Suizidgedanken im Gefängnis. Richtig Missionare, die Gemeinden gebaut haben, haben solche Gedanken. Und dann kann man sich wirklich fragen, was macht man jetzt in so einer Situation, wo man Gott nicht versteht, warum er diese Situation zugelassen hat? Man kann eigentlich nur eine Entscheidung treffen. Wenn man die richtige Entscheidung treffen möchte, kann man nur die Flucht nach vorne wählen. Man kann nur sagen, ich verstehe Gott zwar nicht, aber ich werde ihn trotzdem in meinem Herzen heilig halten. Ich werde meinen Frieden nicht aufs Spiel setzen. Ich werde weiter an ihn glauben und ich werde ihn jetzt einfach preisen. Und genau das taten Paulus und Silas. Und aus diesem Grunde steht da um Mitternacht. Ich glaube nicht, dass sie um 12 Uhr nachts ins Gefängnis kamen. Das Natürlichste wäre, dass es nachmittags geschah, zwischen 4 und 5 Uhr. Was haben sie in der Zeit dazwischen gemacht? Zwischen 17 Uhr und 24 Uhr. In etwa sind es 7 Stunden. Wir haben manchmal so eine Phase in unserem Leben von diesen 7 Stunden, vielleicht mehr oder weniger, wo wir uns fragen, wie entscheiden wir uns jetzt in dieser Situation? Eingangs hieß das Thema äußerlich bedrängt, innerlich frei. Paulus und Silas haben nicht zugelassen, dass die äußerliche Bedrängnis ihnen den Frieden im Herzen geraubt haben. Sie haben nicht zugelassen, bitter zu werden über das Volk, was ihnen jegliche Möglichkeit nimmt, missionarisch tätig zu sein. Und dann noch ohne Prozess verurteilt zu werden, obwohl Paulus römischer Staatsbürger war. Er hätte jetzt auf die Barrikaden gehen, er hätte wirklich sauer sein können und wütend und dieser Wut so richtig Luft machen können. Aber was mich fasziniert ist, sie haben nicht auf die Stimme des Feindes gehört, sondern sie haben an Gott festgehalten und haben ihren Glauben bewahrt in der Treue zu Jesus Christus. Und deswegen beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Sie haben die Flucht nach vorne gewählt und ihren Frieden nicht aufs Spiel gesetzt. Sie waren innerlich frei geblieben. Man kann äußerlich viel mit uns anstellen, aber wichtig ist, dass wir innerlich frei bleiben. Und sie haben diesen Weg gewählt. Und hier steht ihre erste missionarische Tätigkeit. Die Gefangenen hörten zu, sie hörten das Evangelium durch Paulus und Silas. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und das ist das Schöne, was wir so oft auch bei verfolgten Christen sehen dürfen. Wenn sie die Flucht nach vorne wählen und wenn wir sie mit unseren Gebeten begleiten, dann kann Gott ein Erdbeben schenken. Das Beben kann ich auch sinnbildlich verstehen, dass die Grundmauern erschüttert werden. Die Grundmauern, die die Finsternis aufbaut, die Grundmauern vielleicht gesellschaftlicher Prägung, die Christen einzwängen in bestimmten Ländern. Das kann erschüttert werden, wenn wir der Leib Jesu zusammenstehen, wenn wir beten Und wenn unsere verfolgten Geschwister dadurch Zuversicht gewinnen und die Flucht nach vorne wählen, nämlich Gott weiter zu vertrauen und ihn auch dann, wenn sie nicht verstehen, warum sie in dieser schwierigen Situation gelandet sind, trotzdem preisen. Dafür können wir wirklich auch heute beten. Es gibt so viele Christen gerade, die in Gefängnissen sitzen, die da am Rande der Verzweiflung sind. Aber wenn wir beten, können wir helfen, dass sie ihre Zuversicht behalten. Dafür sind wir heute da. Wir sind der freie Arm am Leib Jesu und sie sind der gefangene Arm. Und der freie Arm, der versorgt ist, kann dem gefangenen Arm helfen. Und zusammen kommen sie in Kooperation. Zusammen kann der Leib Jesu mit jedem Glied kooperieren. Und dann können die Grundfesten erschüttert werden, zusammen, wenn der Leib Jesu zusammenhält. Und wir sind die Glieder, und da können wir wirklich dankbar sein, wir sind die Glieder der Freiheit. Aber wir haben eine Verantwortung, für die Glieder, die gefangen sind, einzustehen. Ich möchte gerne als nächstes euch einen Film zeigen, der wirklich zeigt, was gerade im Nahen Osten geschieht. Obwohl viele Menschen gefangen genommen sind, passiert das Unglaubliche, dass die Grundfesten des Gefängnisses nämlich erschüttert werden. Wir denken oft, wenn wir beten, ja, was nützt das überhaupt, wenn ich jetzt für XY in Bangladesch bete? Passiert da überhaupt irgendwas? Die Verfolgung scheint ja jedes Jahr zuzunehmen. Stimmt auch, die Verfolgung nimmt im Moment massiv zu und immer mehr Länder kommen dazu. Dieses Jahr ist Kuba noch dabei. Und wenn wir das sehen, denken wir, nützen unsere Gebete gar nichts. Aber sie nützen ganz, ganz viel. Paulus hätte auch denken können, ja, nützt das alles hier gar nichts? Ich bin jetzt im Gefängnis, kann nichts machen. Aber in Wirklichkeit, damit möchte ich euch wirklich ermutigen, ist Erweckung entstanden durch diese Schlüsselsituation von Paulus und Silas. Denn hernach sind in Griechenland die erwecktesten Gemeinden entstanden. Wenn wir weiter gucken, sehen wir, wie die Gemeinde der Philipper entsteht und die Gemeinde der Thessalonicher und die Gemeinde der Korinther und die Gemeinde der Bereaner. Und das, die meisten von ihnen sind hochgradig erweckte Gemeinden, anders als in Kleinasien. Die Gemeinden hier sind definitiv unter Verfolgung entstanden. Und dort sind neue apostolische Zentren empfangen. Und Paulus sagt zum Beispiel in 1. Thessalonicher 1 zu den Thessalonichern, die sind die Gemeinde, die nach diesem Gefängnissituation in Griechenland entstanden ist. Er sagt, eure Liebe und euer Glauben ist im ganzen Land bekannt geworden. Und alle erzählen davon, wie ihr hingegeben an Jesus Christus lebt. Und durch euch ist das Wort Gottes in ganz Griechenland ausgebreitet worden. Oder Mazedonien, hat er gesagt. Wenn wir das sehen, dann sehen wir, dass Erweckung entstanden ist nach dieser Schlüsselsituation im Gefängnis. Ich glaube, es war ein Schlüsselerlebnis. Wenn er hier die Löffel hingeschmissen hätte, wäre die Erweckung anschließend nicht zustande gekommen. Aber die Gemeinde hat weiter für Paulus gebetet, weil er sagt ja, weil ihr auch für mich gebetet habt, habe ich die Zuversicht noch behalten können an Jesus Christus. Und deswegen ist die Erweckung in Griechenland vorangeschritten. Und deswegen ist das passiert, weil sie dort im Gefängnis die richtige Entscheidung getroffen haben, an Gott festzuhalten. Und genau das passiert gerade im Nahen Osten. Wer von Ihnen kann sich vorstellen, wo gerade die größte, weltgrößte Erweckung stattfindet? Wer weiß das, wo das gerade passiert? Ja, in Syrien passiert auch gerade sehr viel. Viele Muslime kommen zum Glauben. Christen haben die Gemeinden verlassen, sind geflohen. Und viele Muslime sind desillusioniert vom Islam und kommen in die Gemeinden und suchen die Wahrheit. Und wir haben nicht genug Lehrer, die sie im Glauben stärken können, das stimmt. Aber noch stärker ist die Erweckung im Iran. Die weltgrößte Erweckung findet gerade im Iran, im Untergrund statt, obwohl es Wellen von Verhaftungen gibt, wo Hauskreisleiter der Reihe nach verhaftet werden und all ihre elektronischen Geräte konfisziert werden und man das tracken kann und weiß, mit wem sie in Verbindung stehen. Trotzdem bekehren sich täglich Tausende. Ist das nicht fantastisch? Und jetzt könnte man denken, ja, die Verfolgung nimmt im Iran ja immer mehr zu. Stimmt. Aber die Erweckung nimmt auch zu und deswegen, weil so viele Leute auch dafür beten. Und hier zeige ich euch einen Film, was im Nahen Osten gerade passiert.
schauen besorgt und unzufrieden auf das, was an Grausamkeiten im Namen Allahs verübt wird. Sie fangen an, nach Jesus zu fragen.
Millionen von Iranern haben sich vom Islam abgewandt. Sie wollen nichts mehr über den Islam hören. Die meisten Christen wissen das nicht.
Viele Muslime haben Visionen von Jesus Christus. Ein Konvertit hatte einen Traum und als er den Jesus-Film sah, sagte er, das ist exakt das, was ich gesehen habe. Ein weißer Mann in weißer Kleidung, unglaublich hell.
Full of brightness.
Es sind viele Tausende. Sie verstecken sich, glauben heimlich. Niemand weiß von ihnen.
Ganz viele im Nahen Osten von Jesus Christus träumen. Es ist deswegen so, weil es keine Missionare dort gibt. Die meisten Missionare können nicht in den Verfolgungsländern normal arbeiten. Und deswegen erscheint der Herr ihnen in Träumen und Visionen, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Ich glaube, Gott würde sich lieber seiner Mitarbeiter betätigen. Aber im Moment ist es so, dass viele darüber sprechen, die reisen nach Mekka und Medina, um eigentlich Allah die Ehre zu geben. Und träumen unterwegs von Jesus Christus und treffen andere, die auch von Jesus geträumt haben. Wer da tiefer reingehen möchte, ich habe hier ein Buch mitgebracht, auch eine Hör-CD, Träume und Visionen. Dort sind ganz viele Menschen, die berichten, wie sie Jesus begegnet sind, obwohl sie eigentlich Muslime waren. Und man sieht die Größe Gottes in dem Ganzen. Das ist sehr glaubensermutigend. Wenn wir den Weltverfolgungsindex sehen, dann sehen wir hier ein Fenster zwischen dem 10. und dem 40. Breitengrad. Das ist das Fenster, wo in der Welt, sage ich mal, 82% der Menschen in Armut leben, wo das Zentrum ist von allen Weltreligionen, wie jetzt beispielsweise Buddhismus, Hinduismus, Kommunismus und auch Islam. Und trotz dieses Monopols, hier sind die meisten Länder eigentlich, die zu unserem Weltverfolgungsindex stehen und auch die mit den höchsten Rang, auf der Rangliste am höchsten sind. Und wenn wir das sehen, dann denken wir ja, die Missionare müssten doch alle dahin gehen. Aber 85% der Missionare können hier nicht arbeiten, nur 15% der Missionare sind in diesem Gebiet tätig. Dort ist Hunger, dort ist Sklaverei, dort ist das höchste Maß an Korruption und Kindesmissbrauch und auch Sklaverei. Aber dort gibt es Fachkräfte, die dort arbeiten. Das sind Ärzte, Ingenieure, Dozenten, Lehrer, die dort als Christen arbeiten und im Untergrund Gemeinde bauen. Sie arbeiten wirklich als hochqualifizierte Fachkräfte und sind in einer Doppelbelastung. Sie müssen zum Teil ihre Kinder selber unterrichten, sie müssen die Sprache lernen, die Kultur erlernen. Und wir können wirklich für sie beten, dass sie gestärkt sind und Gott sie braucht. Aber das zeigt, wie wichtig es ist, für unsere verfolgten Geschwister zu beten. Sie kennen die Kultur und die Sprache. Sie sind vernetzt mit ihren Nachbarn und Verwandten. Und deswegen, wenn wir für die verfolgten Christen in diesem 1040-Fenster beten, dann beten wir eigentlich auch dafür, dass das Evangelium sich ausbreiten kann, genau da, wo die wenigsten Missionare eigentlich arbeiten können. Und deswegen ist das auch so strategisch wichtig, dass wir ihnen unter die Arme greifen. In diesen Ländern sind wir tätig, indem wir Beistand und Ermutigung geben für Gefangene. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch Briefe schreiben an Menschen, die in großer Not sind. Ich habe draußen Karten, da könnt ihr mich ansprechen und da müsst ihr einfach auf Englisch etwas schreiben, nur bitte nicht Open Doors erwähnen, ein Bibelvers oder I pray for you und schickt das an unsere Zentrale und wir schicken das dann an die Menschen, die in Not sind. Fragt mich einfach am Büchertisch, es ist ganz leicht zu machen. Und wir geben Hilfe zur Selbsthilfe ganz klar mit Saatgut, mit einem Beginn einer Herde, die sie multiplizieren können, mit Existenzgründungshilfen. Auch gerade in Syrien machen wir das und dadurch helfen wir den Christen beim Wiederaufbau. Auch sehen wir hier Bibel- und Literaturverbreitung, gerade da, wo es verboten ist, schmuggeln wir Bibeln hinein, um den Menschen zu helfen. Wir geben Frauen, die ungebildet sind und keine Chancen haben, die Möglichkeit für einen Alphabetisierungskurs oder auch eine Ausbildungshilfe. Dann auch Schulungen, das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir helfen gerade dort, wo die Kirchen immer mehr in den Untergrund wandern. Beispielsweise Indien ist sehr, sehr stark, hat Verfolgung immer stärker erlebt in den letzten Jahren. Viele Kirchen sind in den Untergrund gegangen. Und das bedeutet, dass man ja viel mehr ausgerüstete Lehrer braucht, die die Menschen im Glauben unterweisen können. Und deswegen setzen wir Trainingsseminare ein, auf der ganzen Welt eigentlich. Wir sind ja in über 70 Ländern aktiv. Und dort helfen wir den Leuten, stark zu werden im Glauben. Ein Programm haben wir, das heißt Standing Strong Through the Storm. Und da helfen wir Menschen, auf Verfolgung sich vorzubereiten, aber auch in Verfolgung standhalten zu können. Das sind erprobte Menschen, die selbst Verfolgung erlebt haben, die das weitergeben. Dann natürlich den Sprachrohrdienst, so was ich gerade mache. Und auch haben wir ein Gebetshaus. Sprecht mich am Büchertisch an, das ist gar nicht so weit von euch. Ihr dürft gerne mal in unser Gebetshaus kommen, mitbeten oder es online mitbeten. Wir haben da einen Gebetshausstream. Ja, heute geht's um Afghanistan. Ich möchte euch gerne dieses Land aufs Herz legen, weil die brauchen gerade besonders Gebet. Das ist auf Platz 1 gerutscht. Nicht, weil Nordkorea wenig runter wäre von den Punkten, das ist noch weiter gestiegen. Aber Afghanistan hat noch mehr Punkte bekommen, ist in der Weltverfolgungsindex auf Platz 1. Und deswegen ist es mir so wichtig, euch das ans Herz zu legen. Im Moment ist es so, dass die Christen in Afghanistan in den Untergrund gehen. Sie schließen ihre Häuser ab, sie befinden sich in Kellern und kommen nicht mehr, sage ich mal, an die Öffentlichkeit. Sie können nicht mehr einkaufen gehen. Sie sind angewiesen auf Menschen, die sie versorgen dort. Sie haben ihre Bibeln vergraben, alles Religiöse vergraben, dass man das nicht finden kann, damit sie nicht geköpft werden. Die meisten, eigentlich alle Christen in Afghanistan kommen aus einem muslimischen Hintergrund. Das bedeutet, ihre Verwandten sind noch Muslime. Wir kennen Menschen dort, wo sie sagen, der Vater ist Christ, die Mutter ist Muslimin, der Bruder ist Christ, die Schwägerin ist Muslimin. So zieht sich das durch die Familien. Und es bedeutet, sie leben in einer unglaublichen Angst, entdeckt zu werden. Weil ihre Familienangehörigen, die muslimisch sind, können sie jederzeit an die Taliban verraten. Dazu kommt eine immense Hungersnot. Es ist so, dass Kinder verkauft werden ab 10, 12 Jahre an ältere Herren, die schon mehrere Frauen haben, einfach damit die Familie zu essen hat. Es ist so weit, ich habe einen Film kürzlich im ZDF gesehen, wo ein Mann sogar seine zweite Niere verkauft hat, um seine Familie durchzubringen. Es ist unglaublich, wir können uns das kaum vorstellen. Ich möchte euch gerne einen Film zeigen von Gulshan. Gulshan kommt auch aus muslimischem Hintergrund. Sie ist Christ geworden und sie hat das erlebt, was auch am 15. August passiert ist, wo die Taliban Kabul eingenommen haben. Und sie berichtet, wie es ihm geht. Und ich möchte euch diese Familie nahebringen, weil uns das ein bisschen hilft, uns zu identifizieren mit der Not verfolgter Christen. Und das mache ich aus dem Grunde, weil ich glaube, wenn wir lernen, dieses uns damit zu identifizieren und so auch zu beten, dass wir uns mit ihrer Not identifizieren, die Not an uns ranlassen, bekommen unsere Gebete Autorität, weil sie aus Liebe gebetet werden. Und wir lernen zu lieben, durch unsere Gebete über unseren Horizont, unsere eigenen Bedürfnisse hinauszuschauen. Und damit kommt dieser Leib Jesu in Kooperation miteinander. Und da fließt etwas herüber zu unseren Geschwistern, wenn wir mit Liebe beten und uns versuchen, in ihre Situation hineinzuversetzen.
Wir haben Angst, den Taliban ausgeliefert zu sein. Das sind nicht irgendwelche Extremisten, denn ihr Glaube fordert sie auf, zu töten. Sie sehen Bildung für Frauen nicht nur als Verbrechen an, sondern als Sünde. Sie haben Frauen gesteinigt, nur weil sie mit Menschen geredet haben, die keine Familienmitglieder waren. Jetzt werden sie wieder über uns herrschen und die Regierung übernehmen.
Gulshan ist Christin und kommt aus Afghanistan. Als die Taliban im August 2021 offiziell die Macht in ihrer Heimat ergreifen, fürchtet sie, entdeckt zu werden. Sie schwebt in Lebensgefahr, denn der Abfall vom Islam gilt als Schande und ist für die Taliban ein todeswürdiges Verbrechen.
Unko pata chal gaya, to kya hoga?
Wenn sie von unserem Glauben erfahren, was wird dann passieren? Im April, als der US-Präsident den Abzug der US-Truppen ankündigte, wurde unsere Welt auf den Kopf gestellt. Nichts machte mehr Sinn. Es fühlte sich so an, als ob ein Albtraum begonnen hat, der erst mit unserem Tod endet. Sollen wir fliehen oder sollen wir bleiben? Aber wohin sollten wir fliehen? Wenn wir bleiben, was wird dann aus uns? Der Tod wird uns folgen, ob wir bleiben oder fliehen. Wenn ich an Flucht denke, muss ich an den Anschlag am Flughafen denken. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Die Explosion ließ unsere Wände erzittern. Es fühlte sich an, als ob unser Geist jeden Moment unseren Körper verlassen würde. Es war unmöglich, das Weinen der Kinder zu beruhigen. Ihre Augen waren voller Entsetzen. Wir hatten Angst, dass das Weinen der Kinder die Aufmerksamkeit der Taliban auf sich ziehen würde. An jenem Tag im August verloren 13 US-Soldaten und mehr als 160 Afghanen ihr Leben. Wir leben in der Angst, dass uns entweder die Taliban holen oder dass wir verhungern. Die Taliban gehen von Tür zu Tür, entführen junge Mädchen und zerstören Familien. Und Gott allein weiß, wer sie über die Aufenthaltsorte und Identitäten der Christen informiert hat. Sie durchsuchen jedes Haus, um uns zu finden. Und wenn sie uns finden, töten sie die Christen auf der Stelle. Das ist meinen Verwandten passiert. Wer weiß, wann sie vor unserer Haustür auftauchen werden. Und wenn sie herausfinden, dass wir an Jesus glauben, werden sie uns sofort töten. In Zeiten wie diesen habe ich das Gefühl, dass ich den Verstand verliere. Erbarme dich, Herr. Seit 3 Tagen ernährt sich meine ganze Familie von einer einzigen Schüssel Linsensuppe. Ich weiß nicht, wie ich meine Familie weiter versorgen soll, denn die Linsen sind bald aufgebraucht. Jesus hat uns berufen, viel Leid zu ertragen. Wenn die Menschen Christus nicht verschont haben, warum sollten sie denn uns verschonen? Ich bereite mich und meinen Mann auf diese Schwierigkeiten vor. Aber wenn ich meinen Sohn und meine Tochter sehe, wird mein Herz schwer und ich verliere den Mut. Es ist unser großer Wunsch, andere Christen zu treffen und gemeinsam Gott anzubeten. Aber das ist nicht möglich. Wir können unseren Pastor nur mitten in der Nacht treffen, sodass niemand ihn oder uns erkennen kann. Unser Glaube ist in Christus und er bleibt es bis zu unserem letzten Atemzug. Durch das Gebet werden wir eins, ein Leib Christi. Möge der Herr dich auf unseren Schmerz aufmerksam machen. Wir sind sicher, dass nur unsere vereinten Gebete eine Lösung bringen werden.
Wenn wir das sehen, dann ist es fast eine ähnliche Situation, die eben Paulus beschrieben hat. Ich bin erschüttert, bis dass ich denke, dass ich sterben muss. Könnt ihr euch erinnern, was ich anfangs gelesen habe, 2. Korinther 1, 9 bis 11. Das ist genau die Situation, die Gulshan gerade beschreibt. Aber Paulus sagt, die Gebete haben mir geholfen. Sie haben mitgeholfen, dass ich wieder Zuversicht gewinnen konnte. Und Gott will durch unsere Gebete wirken. Und ich glaube, wir können sogar beten, genau wie das in Iran passiert ist, dass der Herr seine Hand ausstreckt und im Untergrund von Afghanistan Erweckung geschieht. Auch das können wir beten, auch das kann der Herr tun, trotz dieser äußerlichen Schwierigkeiten. Wir haben Zeugnisse von Christen, die sagen, wir möchten gerne im Land bleiben, wir möchten Salz und Licht sein, wir möchten gar nicht fliehen, wir wollen einfach standhalten. Es gibt wirklich Christen in Afghanistan, die das sagen. Es gibt eine Familie, die hat genau am 15. August ein kleines Mädchen geboren. Und es war für sie so ein Zeichen von Gott, dass er sagt, ich lasse euch nicht im Stich. Das Mädchen ist gesund. Guck mal, ich schenke euch Leben und ich will euch am Leben erhalten. Das war für sie ein ganz großer Trost. Eine andere Familie erzählte, sie haben ihre Bibel versteckt aus Angst, dass die Taliban das finden könnten und sie dann ermorden würden. Sie haben diese Bibel in einem Mehltrog versteckt. Und tatsächlich kamen die Taliban in ihr Haus, um alles zu durchsuchen. Dazu muss ich sagen, der Vater war Christ, die Mutter kein Christ. Und so die ganze Familie völlig gemischt. Und tatsächlich haben die Taliban die Bibel nicht finden können, Gott sei Dank. Und jetzt kommt Folgendes. Danach haben sie die Bibel herausgeholt aus diesem Mehltrog und haben das Mehl benutzt. Und ich habe eben erzählt, dass es eine Hungersnot gibt in Afghanistan. Sie haben das Mehl benutzt und das Mehl wurde nicht alle. Sie haben sogar an ihre Nachbarn von diesem Mehl weitergegeben und das Mehl ist nicht alle geworden, bis sie später ihr Haus abgeschlossen haben, um sie in einem Keller aufzuhalten, damit sie nicht gefunden werden. Aber ist es nicht erstaunlich, wie der Herr übernatürlich wirkt, auch da, wo seine Kinder in großer Not sind. Auch dafür können wir beten, dass unsere Geschwister versorgt sind. Ja, ich gehe ein bisschen vorwärts, weil auch zeitlich wir ein bisschen begrenzt sind, gehe ich einfach mal ein bisschen weiter. Ich möchte gerne noch eine andere Geschichte erzählen, die uns ermutigen soll, auch für extremistische Islamisten zu beten. Und zwar gibt es einen Mitarbeiter von Open Doors, der zu einem Interview gerufen wurde. Er heißt Nick Ripken. Und er sollte in ein Mietshaus ein Interview entgegennehmen von einem Mann, der früher Extremist war. Und es war ihm ein bisschen, ja, schon auch eine Herausforderung, sechs Stockwerke hoch zu laufen, oben nur im schummrigen Licht, weil der Mann wollte nicht sein Gesicht zeigen und um geschützt zu bleiben, 6 Stunden lang diesem Mann zuzuhören. Er war ein Kämpfer und er hatte 16 Kämpfer unter sich, die er angeführt hat, für die Sache Allahs. Und jeder, der nicht leidenschaftlich genug für Allah unterwegs war, er hat viele Menschen ermordet. Und dann fragte Nick Ripken, wie viele Menschen hast du denn auf dem Gewissen? Und dann sagte der Mann, bei 100 habe ich aufgehört zu zählen. Aber das Schlimmste ist, ich habe jede Nacht Albträume. Jede Nacht träume ich, dass das Blut der Menschen, denen ich die Kehle durchgeschnitten habe, an meinen Händen klebt. Und es ist so schlimm, dass ich sogar tagsüber Halluzinationen habe. Ich versuche mit Bimsstein meine Hände abzuwaschen, aber es funktioniert nicht. Ich werde nicht sauber. Und es ist ein ganz furchtbares Gefühl. Bis ich eines Nachts einen Traum hatte. Und in diesem Traum sah ich einen weißen Mann voller Narben, der mir erschien. Und Folgendes sagt er. Als ich wieder hilflos auf das Blut schaute, das meine Arme herunterlief, sah ich auf einmal einen Mann, der vor mir stand. Er war weiß gekleidet und hatte Narben. Und er sagt zu ihm, ich bin Jesus, der Messias. Sie können das in dem Buch nachlesen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, werde ich dir Frieden schaffen und dir vergeben. Und dann hat sich dieser Mann auf die Suche nach Jesus Christus begeben. Er sagte, ich suchte irgendwo einen Christen zu finden oder eine Bibel aufzutreiben. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich irgendwo eine Bibel finden konnte. Dann habe ich versucht, Christen zu finden und immer mal hier und da schnappte ich ein Stückchen Wahrheit auf. Ich konnte die Bibel, als ich sie in der Hand halt und lesen wollte, ich konnte sie noch nicht mal verstehen. Ich wusste gar nicht, was da drin steht, wie man das auslegt. Und immer wieder fand ich einen Christen, der mir ein bisschen weiterhelfen konnte, bis ich eines Tages ein Gebet sprach. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Es tut mir so leid, dass ich so viele Menschen ermordet habe. Ich suche dich, aber ich möchte mein ganzes Leben dir zur Verfügung stellen. Du sollst regieren. Ich möchte dich als meinen Herrn anerkennen. Und als er das gebetet hatte, hat er gesagt, er hat gespürt, wie der Herr ihm Frieden gegeben hat. Und er hat gespürt, dass der Herr ihm vergeben hat. Er wusste, der Herr hat ihm alles vergeben. Und ab diesem Zeitpunkt hörten seine Albträume auf. Und heute ist dieser Mann als Evangelist unterwegs mit seiner gesamten Familie. Und wir können uns vorstellen, dass dieser Mann furchtlos ist, auch Menschen erreichen zu können, die Extremisten sind wie er, dass er Zugang auch zu solchen Menschen hat. Ich möchte euch damit Mut machen, auch Paulus hat viele Menschen zuvor umgebracht, bevor er Christ wurde, dass wir selbst für Extremisten beten können. Aber lass uns auch nicht vergessen, für die Frauen, zu beten, auch die Kinder, die verkauft werden. Es werden im Moment viele junge Mädchen verschleppt und an die Taliban verschleppt und geraubt. Und wir sollten beten für die christlichen jungen Mädchen, dass sie bewahrt sind. Auch viele junge Männer werden zwangsrekrutiert für die Nachfolgearmee der Taliban. Auch Christen sind nicht ausgenommen. Lass uns für die Christen beten. Ich habe als nächstes einfach ein paar Gebetsanliegen aufgeschrieben, die uns helfen sollen, uns an das eine oder andere zu erinnern. Aber ich freue mich, wenn jeder für das betet, was ihm selbst wichtig geworden ist. Es braucht gar nicht auf dieser Wand zu stehen. Betet für das, was euch wichtig ist. Ich würde mich freuen, wenn jeder für eine Sache betet, die ihm besonders wichtig ist, damit Platz ist, dass jemand anders für eine andere Sache beten kann. Und ich schließe das dann ab. Dankeschön.